Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Diese Folge präsentiert Ihnen Agenda. Keine Fake News. Löhne abrechnen so effizient wie nie. Mit Fach- und Praxisliteratur der besten Fachverlage, einer Suchmaschine mit KI und einer Rechtsauskunft für alle übrigen Fragen zur Entgeltabrechnung. Der Lohnexpert ändert alles. Jetzt 30 Tage testen. Alle Infos auf agenda-lohnexpert.de. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir nehmen uns heute einmal das betriebliche Eingliederungsmanagement vor. Das betriebliche Eingliederungsmanagement, kurz BEM, ist Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements, BGM, und zentraler Bestandteil bei der Rückkehr von langzeiterkrankten Mitarbeitern in den Betrieb. Wie geht man hier vor und welche gesetzlichen Regelungen sind dabei zu beachten? Lieber Dr. Lelei, was ist ein BEM und wie wird das BGM definiert? Wo ist das Ganze jeweils geregelt? Wie kann man das voneinander vielleicht abgrenzen?
Ich möchte gerne starten, Herr Krabbel, mit einer Definition, was das BEM nicht ist. Es ist nämlich nicht ein bürokratisches Feigenblatt. Warum sage ich das? Weil ich das auch immer wieder in der Praxis höre. Es ist kein bürokratisches Feigenblatt, sondern es ist ein wichtiges Instrument in der Personalarbeit. Das BEM, das betriebliche Eingliederungsmanagement, ist geregelt in § 167 Absatz 2 SGB Römisch 9, interessanterweise. Und da wird eben gesagt, dass Arbeitgeber, die Beschäftigte haben, die innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, mit denen soll ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchgeführt werden, um nämlich die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden. Und das betriebliche Gesundheitsmanagement, das BGM, das ist, ich würde es mal so sagen, ein eher übergeordneter Begriff. Das ist also mehr und weiter als das BEM, das Eingliederungsmanagement. Und es ist vor allen Dingen eben kein Rechtsbegriff. Das ist also nirgendwo gesetzlich definiert, hat allerdings aber auch trotzdem eine große Wichtigkeit in der Personalpraxis.
Dann stürzen wir uns zielgerichtet auf das BEM und zum Einstieg, welches Ziel hat denn das Ganze?
Ja, das BEM ist eben vor allen Dingen nicht nur ein Feigenblatt, ich sagte das, also kein Feigenblatt, und es ist aber auch nicht nur ein Selbstzweck oder überhaupt kein Selbstzweck, sondern ich finde, man kann sich gut merken, die drei Funktionen des BEM: einmal Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, zweitens erneuten Erkrankungen vorzubeugen oder die zu vermeiden und drittens den Arbeitsplatz langfristig zu sichern. Das muss nicht immer alles erfolgreich sein, aber das sind die drei wesentlichen Zielrichtungen des BEM.
Ja, und aus Arbeitgebersicht kommt ja oft noch eine andere Note dazu. Warum entsteht denn an dieser Stelle so oft Streit? Also ist das BEM, vielleicht direkt gefragt, Voraussetzung für eine wirksame krankheitsbedingte Kündigung?
Sie sprechen, Herr Krabbel, das Stichwort natürlich völlig richtig an. So wird es ja auch aus vieler Sicht vieler Personalabteilungen gesehen. Ich kann das auch verstehen. Das Bundesarbeitsgericht sagt ja, die Rechtsprechung hat sich da auch gar nicht geändert. Ich glaube, seit dem Jahr 2014 läuft das so. Das Bundesarbeitsgericht sagt ja, es ist keine formelle Kündigungsvoraussetzung, das BEM, also für eine krankheitsbedingte, eine personenbedingte Kündigung. Aber es kommt eben aber, wenn man es nicht macht als Arbeitgeberin, dann hat man in einem Kündigungsschutzprozess höhere Hürden zu gegenwärtigen. Es gibt sogar Leute, die sagen, im Ergebnis ist es dann doch eine Kündigungsvoraussetzung, weil ohne BEM kann man keine personenbedingte Kündigung vor Gericht durchsetzen. Naja, und deswegen denke ich, hat sich auch in vielen Personalabteilungen der Eindruck verfestigt, dass das ein Einstieg ist in die personenbedingte Kündigung. Das geht etwas an der an sich ja anders gerichteten Zielstellung vorbei, Stichwort Arbeitsplatz erhalten. Aber wir wollen die Augen nicht vor der Praxis verschließen. In vielen Unternehmen ist es tatsächlich so, es ist die Voraussetzung oder es wird als Voraussetzung für die krankheitsbedingte Kündigung gesehen. Und da entsteht natürlich dann der Streit.
Ja, und ganz gleich, in welche Richtung man jetzt tendiert als Arbeitgeber, was das eigentliche Ziel sein soll, widmen wir uns einmal dem Verfahren. Wer führt das BEM eigentlich durch?
Das ist im Gesetz ja gut geregelt, in dem, wie gesagt, Paragraphen 167 Absatz 2 SGB Römisch 9. Zuständig ist klar die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber, das ist dann regelmäßig ja die Personalabteilung. Es gibt auch große Unternehmen, die haben eingerichtete BEM-Stellen. Das Ganze ist aber auf keinen Fall eben irgendein Solo-Projekt, sondern eben ganz klar eine Verpflichtung bzw. eine Vorgabe für die Arbeitgeberin bzw. die zuständigen Personalleute.
Dann kommen wir zur Zielgruppe. Wem muss denn ein solches Verfahren zwingend angeboten werden und vor allem zu welchem Zeitpunkt passiert das Ganze?
Ja, hier möchte ich ja gerade gerne mal so einen Mythencheck einbauen, wenn ich das so sagen darf. Das ist nämlich der Mythos, dass da manchmal gesagt wird, das BEM, das muss man nur mit schwerbehinderten Menschen machen. Ich kann das auch verstehen, woher dieser Mythos kommt, der übrigens falsch ist natürlich. Der kommt meiner Meinung nach daher, weil es eben geregelt ist im SGB Römisch 9. Das ist ja das Recht der Schwerbehinderten bzw. das Schutzrecht der Schwerbehinderten. Es muss aber, und das ist eben der Mythos, es muss nicht nur den Schwerbehinderten angeboten werden, sondern allen Beschäftigten, die eben in diesem Zeitraum 12 Monate mehr als 6 Wochen arbeitsunfähig, ununterbrochen oder wiederholt waren. Und es muss auch schnell zeitnah nach Überschreiten dieser 6-Wochen-Grenze erfolgen.
Dann habe ich mir eine spannende Frage notiert. Kann ein BEM denn im Klagewege erzwungen werden? Und da können wir vielleicht ja auch mal beide Seiten betrachten. Also es kann ja von verschiedenen Seiten gewollt sein, dass das BEM durchgeführt wird.
Richtig, das ist ein interessanter Aspekt. Ich habe das in der Praxis noch nie erlebt, und zwar von beiden Seiten noch nie erlebt. Also ja, mindestens könnte man sagen von der Arbeitgeberseite oder auch von der Arbeitnehmerseite. Aber der Gedanke ist ja überhaupt nicht abwegig. Also zumindest aus Sicht des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin, die könnten ja argumentieren, ja halt, hier wird mit mir gar kein BEM durchgeführt. Das müsste aber passieren und ich habe gar keine Chance, meinen Arbeitsplatz im Rahmen eines BEM-Verfahrens zu sichern oder zu erhalten. Umgekehrt könnte das Unternehmen sagen, naja, das ist so, dass wir das BEM angeboten haben, aber der macht das nicht oder die macht das nicht und jetzt klagen wir mal drauf. Insgesamt ist es aber so, dass man eben da wohl vor den Gerichten keine Chance haben würde, sowohl von der einen als auch der anderen Seite, wenn man ein BEM per Gericht erzwingen wollte.
Zumindest ist das Ganze dann als Voraussetzung erledigt, wenn man wirklich nachweislich versucht hat, es durchzuführen und es scheitert am Nichtwollen oder Willen des Mitarbeiters. Wer ist denn alles am BEM beteiligt? Das sind ja sicherlich nicht nur der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer.
Ja, richtig. Es gibt da ganze Teams, die auftreten manchmal und da lehne ich mich auch wieder aus dem Fenster, habe ich den Eindruck, dass da weniger mehr wäre. Manchmal, und da gibt es ja natürlich auch Betriebsvereinbarungen dazu, die sich mit sowas beschäftigen, hat man das Gefühl, das wird wirklich in großen Gruppen da besprochen und dann hat man den Eindruck, dass es nicht mehr zielführend ist. Aber ich sage es einfach mal, was in Betracht kommt und was eben auch in der Praxis häufig so ist. Erstmal ist natürlich der Beschäftigte, der betroffene Arbeitgeberin, das hatten wir schon gesagt. Dazu kommt häufig der Betriebsrat bzw. Vertreter. Dann bei einem schwerbehinderten Menschen auch die Schwerbehindertenvertretung. Das steht ja auch im Gesetz drin. Aber dann geht es eben weiter. Dann kommt sowas dazu, kommen Personen dazu kommen wie Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder so möglicherweise sogar auch noch externe Stellen wie Integrationsfachdienste oder Reha-Träger und so weiter und so weiter. Also das Ganze kann recht ausufernd sein. Wichtig natürlich bei diesem ganzen Prozedere, das Ganze ist hochvertraulich. Wir sprechen ja hier über auch besondere personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO und natürlich immer freiwillig für den betroffenen Mitarbeiter.
Dann lassen Sie uns einmal durch den Prozess durchgehen, durchlaufen. Wie findet das Verfahren im Einzelnen statt? Welche Schritte sind durchzuführen?
Ich merke mir das immer so, Herr Krabbel, an der 7-Tage-Woche, nämlich der klassische Ablauf, der umfasst aus meiner Sicht nämlich auch 7 Schritte, 7 Tage, 7 Schritte. Erster Schritt ist immer, das ist aber ja klar, das ist der gesunde Menschenverstand. Ich muss erstmal den Anlass feststellen, also diese Schwelle der 6-wöchigen Arbeitsunfähigkeit, das muss überschritten sein, das muss ich also feststellen. Das kann jede Personalabteilung natürlich sofort aus dem Ärmel schütteln. Dann kommt der zweite, sehr, sehr wichtige Schritt. Schritt das Anschreiben, kann auch per E-Mail erfolgen, mit dem BEM-Angebot an den betroffenen Mitarbeiter, an die betroffene Mitarbeiterin. Dritter Schritt, genauso wichtig, Einverständniserklärung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Das Ganze ist ja, wie gesagt, freiwillig. Das heißt, hier wird man das Einverständnis dann eben auch einholen. Übrigens nachweisbar einholen. Und dann geht das weiter. Im vierten Schritt, Erstgespräch mit allen Beteiligten. Hoffentlich die Gruppe nicht zu groß, hatten wir gerade schon angesprochen. Fünfter Schritt, Analyse der Ursachen. Ganz klar, ich muss das Ganze mir anschauen, möglicherweise auch nochmal arbeitsmedizinisch mehr anschauen. Sechster Schritt, Erarbeitung der Maßnahmen. Das Ganze soll ja auch einen Sinn haben. Hoffentlich gibt es Maßnahmen, das ist nicht zwingend, aber zumindest muss ich mir das ja anschauen. Und dann siebtens, es ist aber auch wieder der gesunde Menschenverstand bei siebtens, das Ganze wird dann umgesetzt und natürlich auch nachverfolgt, ob es etwas bringt.
Ja, und alles hat ein Ende. Das führt mich zu der Frage, wann ist ein BEM abgeschlossen, beziehungsweise kann es einseitig beendet werden? Und da würde ich auch wieder sagen, von welcher Seite eigentlich?
Ja, ist richtig. Es kann beendet werden, einseitig beendet werden. Von beiden Seiten kann es einseitig beendet werden. Ich würde nur gerne die zweite Seite hier etwas vorziehen. Das ist nämlich die Unternehmensseite. Da würde ich immer sehr stark davon abraten, das einseitig zu beenden, wenn man sich da wirklich nicht sicher ist, dass es keine weiteren Maßnahmen gibt. Auf der anderen Seite kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin jederzeit das BEM beenden oder auch im ersten Schritt gar nicht sich dazu bereit finden, also zu sagen, ich mache das überhaupt nicht, ja, ihr habt es mir angeboten und ich lehne das ab. Grundsätzlich wieder auf die Zielstellung zurückzukommen, des BEM ist es abgeschlossen, wenn eben die Maßnahmen greifen und die hoffentlich der Arbeitsplatz gesichert werden kann oder aber eben auch, wenn der Mitarbeiter die Mitarbeiterin nicht mehr mitwirkt und sagt, ich mache nicht mehr. Und dann ist das BEM zu Ende und dann kann natürlich die Arbeitgeberin sich auch überlegen, welche Maßnahmen man daraus ableitet, möglicherweise auch eine personenbedingte Kündigung.
Ja, und zum Schluss würde ich wahnsinnig gerne nochmal zurück zum BGM, das im ganzen Großen sozusagen einordnen. Welchen Stellenwert hat denn das BEM im Rahmen des BGM?
Ich würde gerne darauf zurückkommen, was wir oben schon mal angesprochen hatten. Das BGM ist der weitere Begriff, das weitere Konzept, ist auch, wie gesagt, gesetzlich ja nicht definiert. Man kann es aber, glaube ich, ganz gut insofern abgrenzen, dass man sagt, das BGM, also das Gesundheitsmanagement, das hat immer eine präventive Zielrichtung. Nicht? Das heißt also, da will man versuchen, das zu vermeiden, die Arbeitsunfähigkeit, und das BEM, also das Eingliederungsmanagement, das ist immer reaktiv, da ist schon was passiert, da ist die Arbeitsunfähigkeit schon aufgetreten. BEM ist dann in dem Sinne immer ein Teil des Gesundheitsmanagements.
Dann würde ich sagen, ganz zum Abschluss laufen wir nochmal ganz kurz durch ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Welche groben Bausteine kann man da erkennen und wie wird das Ganze intern idealerweise geregelt oder vereinbart?
Ich würde da gerne sogar noch eine Schwelle höher gehen oder eine Etage höher gehen. Ich glaube, das betriebliche Gesundheitsmanagement, das BGM, ist ein Teil einer guten und funktionierenden Unternehmenskultur. Ja, auch hier immer im Podcast eins unserer Lieblingsthemen, absolut zu Recht. Was umfasst das BGM in diesem Sinne? Es umfasst sicherlich so etwas wie Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz. Es umfasst auch das betriebliche Eingliederungsmanagement, das BEM, wir hatten es angesprochen. Es befasst aber auch betriebliche Gesundheitsförderung, zum Beispiel Ernährungsberatung, Bewegungsberatung, psychische Gesundheit. Und es umfasst auch, Stichwort wieder Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung, Führungskultur, Kommunikation im Unternehmen und so weiter. Ich kenne viele Unternehmen, die sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wenn man jetzt daran schaut, wie wird das umgesetzt, entweder eine Richtlinie zum Gesundheitsmanagement zu haben, vielleicht sogar eine Betriebsvereinbarung, dass das Ganze also nicht nur auf dem Papier existiert, sondern auch in der Unternehmenswirklichkeit im Alltag eine Rolle spielt.
Ganz herzlichen Dank für diese Folge, lieber Dr. Lellay. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Tschüss.
Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.